Ja, wir wollen fortfahren mit Jakobus. Jakobus, der uns ein guter Lehrer ist über Gebet. Er spricht in seinem Brief an drei Stellen vom Gebet, Kapitel 1, Kapitel 4 und Kapitel 5. Und das zeigt uns, dass auch dem Jakobus bewusst war, wie ohne Gebet das Glaubensleben, auch der Auftrag, den Gott uns als Christen gegeben hat, wie das alles Unmöglichkeiten sind. Ja, das Leben als Christ ist unmöglich, wirklich. Und das soll uns auch bewusst sein. Man kann Christ sein, liegt nicht drin. Und darum müssen wir alles vom Herrn beständig empfangen und das heißt auch erbeten. Jakobus sagt in Kapitel 4, in den Versen 1 und 2, woher kommen Kriege, woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts, ihr mordet und neidet und könnt nicht verlangen, ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das ist noch einmal eine Erinnerung an das Thema des ersten Referates. Gebet vermag sehr viel. Bittet, dann werdet ihr empfangen. Und Jakobus sagt hier, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Beachten wir den Zusammenhang. Das ist eine Gemeinde, in der es Streit, da prallen verschiedene Wünsche aufeinander. Ihr begehrt, der eine begehrt das, der andere das. So viele verschiedene Wünsche, manchmal nicht einmal sündige Wünsche, aber prallen aufeinander in Gemeinden, sei es welche Lieder man singt, sei es ob man mit oder ohne Musik singt und dann, wenn man Musik sagt, ja, was für Sorte Musik begleitet und so weiter, da prallen hier verschiedene Wünsche aufeinander und da ist Streit. Und Jakobus fragt die Gläubigen, wie lange wollt ihr das noch so geschehen lassen? Er sagt nicht mit diesen Worten, aber er sagt es indirekt. Der Streit ist immer noch da, immer noch und ihr diskutiert und ihr redet und ihr eifert und ihr macht. Ihr habt nicht, was ihr sucht, Frieden nämlich, und gegenseitiges Verstehen und Verständnis und Harmonie. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Wann wollt ihr endlich ernst machen damit? Gemeinsam auf die Knie und vom Herrn erbeten, was ihr nicht habt. Gebet vermag viel. Dann das zweite Referat zeigt uns, nicht nur das Gebet ist wichtig, auch der Beter ist wichtig. Wie der Beter beschaffen ist, Gerechtigkeit und dann gerechte Motive, gerechte, gute Beweggründe beim Beten. Und jetzt kommt als drittes das dritte Thema Glauben. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich oder ernsthaft ist. Und wir können stattdessen sagen, wenn er mit Glauben betet. Und hier nun lenkt sich unsere Aufmerksamkeit auf das Allerwichtigste beim Beten, nämlich auf Gott. Gott, es geht darum, dass wir Gott vertrauen. Ohne Glauben, wenn wir ohne Glauben beten, können wir nichts erlangen. Und das sagt Jakobus im Kapitel 1 seines Briefes. Jakobus 1, in den Versen 5 bis 8. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird, denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Er ist ein wankelmütiger Mann und steht in seinen Wegen. Ja, beim Gebet hängt alles davon ab, dass wir in der rechten Beziehung zu Gott stehen. Und wir nennen das, diese rechte Beziehung zu Gott, nennen wir Glauben.
der LISU-Missionar Jim Fraser, den Gott in den Jahren kurz vor und dann während des Ersten Weltkrieges und danach, also bis in die 20er Jahre hinein, sogar bis in die anfangenden 30er Jahre, verwendete, um Erweckung, ja überhaupt, das Evangelium in ein ganzes Volk zu bringen. Dieser Jim Fraser arbeitete unter den LISU und er sagte über Gebet einmal Folgendes: Ohne Glauben beten ist wie Brotschneiden mit einem stumpfen Messer. Das ist nur mühselig. Man kommt nicht voran. Mit Glauben beten, das ist wie ein Messer, das schneidet. Und während des Betens hat man dann beständig laufend die Zusage, der Herr hört, der Herr ist da, die Bitten sind in seiner Hand, er wirkt auf seine Weise, zu seiner Zeit. Es kommt auf diese Beziehung des Glaubens, des Vertrauens auf Gott an. Schlagen wir jetzt Markus Kapitel 11 noch einmal auf. Wir haben das bereits im Zusammenhang mit dem Vers 25 vor uns gehabt. Wir lesen jetzt von Vers 20 an. Markus 11 von Vers 20 an. Bis zum Vers 24. Markus 11, Vers 20 bis 24. Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt, von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortet und spricht zu ihm: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer irgend zu diesem Berg sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Nun, diese Verheißungen in Vers 23 und 24, die sind so groß, dass sie uns erschlagen. Oder, dass wir sie neutralisieren in ihrer Wirkung, indem wir sofort denken, ja, ganz so kann das ja nicht gemeint sein. Und warum tun wir das? Weil wir wahrscheinlich wiederholt erlebt haben, wir glaubten und wir meinten, wir glaubten, wir haben vertraut auf Verheißungen, wir haben gebetet und es ist nicht geschehen. Nun, wo beginnt unser Glaube zu wachsen? Er beginnt damit, dass wir uns nicht konzentrieren auf die Verheißung und auf die Dinge, die wir jetzt gerne hätten, oder die sich jetzt ändern müssten, oder das Werk, das jetzt geschehen müsste. Also, dass wir allen Glauben zusammennehmen, damit jetzt diese Schwierigkeit aus dem Weg geräumt wird, und dann stellen wir uns auf diese Verheißung und sagen, Herr, du bist ja treu, du hast es gesagt, es muss geschehen, und irgendwie, wir können es nicht fassen und nicht wirklich glauben, dass dieses Hindernis aus dem Weg geräumt werde. Beachten wir, wie der Herr diese Belehrung anfängt. Er beginnt mit dieser Aufforderung, habt Glauben an Gott. Es ist in der Gegenwart Gottes, im Suchen des Angesichts Gottes, es ist in unserer Beziehung zu Gott, da beginnt unser Glaube zu wachsen. Und so wird uns von einer anderen Seite wiederum bewusst, dass wir nur richtig beten können, wenn unsere Beziehung zum Herrn richtig ist. Habt Glauben an Gott. Ein Mittel, ja, das unerlässliche Mittel, das Gott verwendet, um in uns Glauben an Gott zu wecken, das ist der Umgang mit ihm in seinem Wort. Wir lesen sein Wort. und wir hören auf sein Reden. Und da lernen wir Gott kennen, da begegnen wir ihm in seiner Heiligkeit, in seiner Weisheit, in seiner Macht, in seiner Treue, in seiner Schönheit. Und wo Gottes Wort durch Gottes Geist lebendig gemacht an uns ergeht, da stellt es uns vor Gott. Und dort wächst unser Glaube. Und darum werden wir nicht mit Glauben beten können, wenn wir das nicht kennen, diesen Umgang mit dem Herrn selbst. Und das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Die meisten von uns sind sehr ungeduldig. Und wir meinen gleich, der Herr muss sich uns sofort offenbaren, sofort zu uns reden, uns gleich erfüllen. Es ist aber nicht so. Es braucht Zeit. Und wenn wir die Lebensbilder aus der Bibel uns ansehen, ein Abraham, jahrelang war er mit dem Herrn unterwegs. Jahrelang, jahrelang. Und so wuchs sein Vertrauen zu Gott. Und so wuchs seine Erkenntnis Gottes. Und so müssen wir zusehen, dass wir Zeit für Gott verwenden. Zeit für die Gemeinschaft mit ihm. Wo wir sein Wort lesen, darüber nachsinnen, manchmal einfach vor ihm sind und gar nicht viel sagen. Und so wird unsere Beziehung zum Herrn tiefer, stärker, inniger. Und dann können wir glauben. Dann beginnt Gottes Geist in uns Glauben und Vertrauen an ihn zu stärken und zu wecken. Beachten wir, wie der Herr in Matthäus 5 und 6 über Gott spricht und dann beginnt er über Gebet zu lehren. Matthäus 5, Vers 16. Da steht zum ersten Mal in den Evangelien euer Vater für Gott. Gott ist Vater. Und dann sagt der Herr vieles über den Vater. Ich habe mir das jedes Mal, jetzt in dieser neuen Bibel, die ich seit vielleicht 2 Monaten verwende, das immer mit der gleichen Farbe angestrichen. Immer wenn Vater steht in der Bergpredigt. Vers 45. Damit ihr Söhne eures Vaters werdet. Und dann sagt er über den Vater, der im Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. So ist Gott. So gut ist er. Tut Gutes, tut gerne Gutes. Teilt willig aus. So ist euer Vater. Dann Vers 48. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Gott, mein Vater, du bist vollkommen. Ich lese jetzt nicht alle Stellen, dann in Kapitel 6, Vers 6. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Er ist da. Du siehst ihn nicht verborgen, er ist da. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, er sieht in dein Herz, er sieht dein Innerstes, er weiß, wie du es meinst, der Vater, der im Verborgenen, dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Er ist ein Vergelter. Er gibt Gutes denen, die ihm vertrauen, sagt übrigens Hebräer 11, Vers 6 auch. Und dann Vers 8. Denn euer Vater weiß, ja, ihm ist nichts entgangen, er weiß, was wir nötig haben, er weiß, was gut ist. So ist unser Gott. Und indem wir den Herrn, den Sohn Gottes, so zu uns reden lassen über den Vater, wird unsere Beziehung zum Vater enger. Und so nährt sich unser Glaube, so wächst unser Glaube und dann können wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Habt Glauben an Gott. Und wenn das da ist, dann können wir Gott auch vertrauen für bestimmte und besondere Nöte. Und dann im Gebet, so wie der Herr die Jünger es lehrt, beginnt er damit, es beginnt folgendermaßen, Kapitel 6, Vers 9, betet nun so, unser Vater, der du bist in den Himmel. Und das ist etwas, das am Anfang des Gebets und der einer jeden Gebetszeit stehen sollte. Dass wir uns sagen, nein, nicht uns, dass wir Gott sagen, wer er ist, unser Vater. Man kann auch einmal die Konkordanz aufschlagen. Es ist ohnehin gut, mit der Bibel zu beten. Und dann Bibelstellen nachschlagen. Ich habe einmal aufgelistet eine ganze Reihe von Aussagen über den Vater, Gott den Vater, schon im Alten Testament. Und dann sagen wir Gott das. Du bist der Vater, der mich erkauft hat. So steht in 5. Mose 32, 6. Oder du bist ein Vater der Weisen. Psalm 68, 6. Oder mein Vater bist du, mein Gott, Fels meiner Rettung. Oder du bist der Gott und Vater meines Herrn Jesus Christus. Und indem wir das aussprechen, beginnen diese Wahrheiten, das sind ja nicht einfach schöne Titel, das sind wirkliche Worte, die Wirklichkeiten über Gott aussagen. Und indem wir diese Worte aussprechen, beginnen diese Wahrheiten uns auch zu erfassen und zu ergreifen. Und dann können wir mit einem Mal das, was wir vorher nicht konnten, mit Glauben beten. Dann stehen wir vor Gott und wissen es auch. Und jetzt hört er mich, der Vater. Und dann reden wir zu ihm. Nun, oft geht es uns so beim Beten, dass wir schon unsere Wünsche haben und auch irgendwie wissen, was die rechten Bitten wären und dass wir diese Bitten auch aussprechen. Aber oft ist es so, als ob wir zu uns selbst beteten. Ich habe das einmal so verglichen, das ist so, wie wenn jemand, der Wünsche hat und der auch Bedürfnisse hat und der Nöte hat und der Probleme hat, wie er im Garten oder im Hof des Königsschlosses hin und her spaziert und sich diese Wünsche immer sagt, was er alles braucht, spricht sie so vor sich hin. Aber er kommt nie hinein, da wo der König thront, in den Thronsaal, dass er vor ihm steht und es ihm sagt und er ihn hört. Und oft ist unser Gebet wirklich so, dass wir wie nur zueinander, wie im Vorhof draußen stehen und reden, aber nicht wirklich in Gottes Gegenwart sind. Habt Glauben an Gott. Unser Vater. So beginnen wir. Und so wächst der Glaube. Nun, was heißt Glauben? Glauben heißt Vertrauen auf Gottes Wahrheit, Gottes Gnade, Gottes Macht, auf alle seine Eigenschaften und auf seine Fähigkeiten. Wir glauben, dass Gott uns erhört, weil er so ist, wie er ist. Wir hatten ja dieses Beispiel von Elia, wie er betet und er beginnt sein Gebet damit, hast du, o Herr, an dieser Witwe übel getan? Das ist nicht möglich, denn du, Gott, bist ein Vater der Weisen. Da beginnt sein Gebet, da ruht sein Glaube. Gott, du bist so. Und das gibt ihm den Glauben, dann zu bitten und zu beten, erwecke diesen Jungen, diesen Bub, wie wir in der Schweiz sagen würden, zum Leben. Oder das Beispiel Abrahams. Er betet für Sodom und für Gomorra und dann bekennt er, wer Gott bist. Du bist der Richter aller Erde. Du bist gerecht. Und das nährt seinen Glauben, so zu beten. Richte nicht diese Stadt, wenn da noch Gerechte sind. Denn du bist gerecht. Daran wächst sein Glaube. Und dann kann er mit Glauben beten. Darum ist es so wichtig, dass wir im Gebet eben Gott erkennen, ihn suchen. Habt Glauben an Gott. Und darum ist das auch ein für unser Glaubensleben ein sehr fruchtbares Studieren, nämlich das Studieren der Eigenschaften Gottes. Wir sind ja nie fertig damit, auch darüber nachzudenken, wie Gott ist, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, in welcher Beziehung sie zueinander stehen, ihre Vollkommenheiten. Ich habe das einmal vor vielen Jahren machte ich das einmal beim Durchlesen der Bibel, dass ich immer alle Eigenschaften und Titel Gottes herausschrieb. Das war noch zu der Zeit, als man noch alles von Hand schrieb. Bestenfalls mit Schreibmaschine. Da gab es also keine elektronischen Gibioniter, die für dich Wasser schöpfen und Holz hauen gingen. Und ich habe diesen Ordner noch zu Hause. Und alle Stellen dann in den Mosebüchern, wie Gott heißt, wie er sich vorstellt, was seine Titel sind, seine Eigenschaften, nach in den historischen Büchern, in den Psalmen, in den Propheten. Und ein Jahr lang habe ich mich damit beschäftigt, mit diesen Titeln. Und das löst etwas in uns aus. So lernen wir, Glauben zu haben an Gott, weil er so ist. Das sind ja keine leeren Namen. Wie bei Menschen, ja, da ist es so, wie es Goethe sagt, Name ist Schall und Rauch. Bei Gott nicht. Der Name, das ist sein Wesen, so ist er. Glaube, habt Glaube an Gott. Glaube heißt auch, dass wir unsere eigene Ohnmacht erkennen. Und je stärker wir sie empfinden, desto rückhaltloser werden wir uns auf Gott werfen. Wir vermögen ja nicht. Wir können es ja gar nicht. Christ sein, heilig leben, gerecht wandeln und auch so zu beten, dass wir recht beten. Wir erkennen unsere ganze Ohnmacht und so werfen wir uns auf ihn. Glauben heißt dann auch konkret bitten und daran wächst der Glaube auch, dass wir konkret bitten, dass wir bestimmte Bitten vor Gott aussprechen und dann darauf achten, ob die Bitten eingetroffen sind oder nicht. Denn so lernen wir immer, wenn wir um etwas gebeten haben, es ist nicht eingetreten, ja, dann haben wir Anlass zu fragen, Herr, habe ich nicht genug geglaubt? Oder war es eine falsche Bitte? Oder hatte ich falsche Motive? Oder hast du doch geantwortet und ich habe es nicht gemerkt? Auf alle Fälle darüber nachdenken. Ich erinnere mich sehr gut, da war ich erst 1,5 Jahre gläubig und da besuchte ich eine gläubige Tante, war im Sommer 74, sie lebte in Finnland. Ich war zwei, drei Wochen in einem Sommerhaus, da waren wir einige zusammen. Und dann wollten wir von diesem Sommerhaus, das war so im Wald und am See, wie es eben in Finnland ist, wollten wir in die nächstgelegene Stadt gehen und dann hat es geregnet. Haben wir am Morgen gebetet, hat auch die Tante gebetet, Herr, gib, dass es aufhört zu regnen, wenn wir in die Stadt gehen wollen. Wir sind dann losgegangen, begann es zu regnen, während wir unterwegs waren. Und dann, und das war für mich das Hilfreiche, dann hat sie innegehalten, als wir dort auf den Bus warteten und gesagt, jetzt haben wir gebetet, warum konnte der Herr nicht da hören? So muss man genau beten. Beten und dann auch darauf achten, was aus dem Gebet geworden ist. Man kann Beten vergleichen mit Pfeil und Bogen, Pfeile verschießen. Wer Pfeile verschießt, der will wissen, wo der Pfeil landet. Man verschießt doch nicht einfach Pfeile und dass es einem nachher ganz egal ist, wo die landen. Man will wissen, wo die landen. Haben sie das Ziel getroffen oder nicht? Und so beten manche ohne Glauben. Sie sagen einfach Dinge und achten überhaupt nicht darauf, was aus ihren Bitten, aus ihren Gebeten wird. Wenn wir anfangen, auf Erhörungen zu achten, dann lernen wir immer mehr, dann bekommen wir Antworten, vielleicht, dass wir merken, ja, du musst halt noch Geduld haben. Es kommt nicht alles sofort. Ausharren. Glauben heißt auch ausharren. Ich will einige Stellen dazu lesen, die uns zeigen, dass das nicht etwa ein Widerspruch ist. Das hört man manchmal auch, vor gar nicht so langer Zeit. Da hatten wir vor einer Evangelisation in Arbon, hatten wir mehrere Gebetstreffen. Und da sagte jemand in dem Zusammenhang, ich habe es dem Herrn schon gesagt, ich muss ihm nicht wieder sagen. Und manche denken so, ja, einmal gesagt, muss man es nicht mehr sagen. Das gibt es zwar auch. Es kann uns der Herr solche Gewissheit in einer Sache geben, wir wissen, die Sache ist jetzt wirklich wie mit dem Herrn abgehandelt, es wird passieren. Jetzt muss ich nicht mehr bitten. Ich werde noch ein Beispiel dafür, oder vielleicht mehr als eines dafür geben. Aber Ausharren widerspricht dem Glauben nicht. Denn weil ich glaube, dass Gott Gebete hört, und weil ich glaube, dass er treu ist, und weil ich glaube, dass seine Verheißungen in Erfüllung gehen, höre ich nicht auf zu beten, bis sie in Erfüllung gehen. Weil ich glaube. Eben deshalb. Und da können wir von Jakob lernen. 1. Mose 32, 27. Herr, ich lasse dich nicht, du habest mich denn gesegnet. Das gefällt mir. Das gefällt Gott. Das gefällt Gott. Das ist ein Beweis dafür, dass man ihn, sein Wort, seine Zusagen ganz ernst nimmt. Das ehrt Gott. Und darum gefällt es Gott, wenn wir wie Jakob sagen, Herr, ich lasse dich nicht, du habest mich denn gesegnet. Und natürlich nicht, dass wir einfach bekommen, was wir gern hätten, sondern dass er Gott für uns bestimmt hat. Das ist ja sein Segen, nicht was wir wollen, sondern was er Gutes für uns bereitet hat. Ich lasse dich nicht, bis du gesegnet hast. Einige Beispiele für solches ausharrende Beten aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Psalm 5. Psalm 5. Nimm's Ohren, Herr, meine Worte, merke auf mein Seufzen. Horch auf die Stimme meines Schreiens, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Früh wirst du, Herr, meine Stimme hören, früh werde ich dir mein Anliegen vorstellen und harren. So lange harren, bis der Herr antwortet. Psalm 123, Vers 2. Ich hebe meine Augen auch zu dir, der du thronst in den Himmeln. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin, sind unsere Augen gerichtet auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Bis er uns gnädig ist. Das ist dieses nicht lockerlassen, bis du antwortest, bis du handelst. Ich sagte vorhin, dass es Gott freut, weil es Gott ehrt, wenn wir solchen Glauben haben. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Gott, wenn ich das so menschlich ausdrücken darf, verwundert ist darüber, dass in seinem Volk kaum einer sich aufmacht und ihn ergreift und sagt, und jetzt höre ich nicht auf, bis du eingreifst. Eine Stelle, die das zeigt, ist Jesaja 64. Jesaja 64. Der Zusammenhang ist die Sündhaftigkeit des Volkes Gottes. Das Haus Gottes liegt da nieder. Und da bekennt Jesaja im Vers 5, wir sind allesamt wie ein Unreiner geworden, alle unsere Gerechtigkeiten wie ein unflätiges Kleid, wir verwelken allesamt wie ein Blatt und unsere Ungerechtigkeiten raften uns dahin wie der Wind. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, dich zu erfassen, niemand war da, der den Herrn anrief, obwohl die Not so groß war. Und dann steht in Jesaja 59, 16, und er sah, dass kein Mann da war und er staunte, dass kein Vermittler eintrat. Niemand, der anfing, Gott zu suchen und ihn zu ergreifen und zu sagen, und jetzt lass ich den Saum deines Gewandes nicht, bis du uns nicht heimsuchst. Niemand. Ausharren. Mit Ernst den Herrn suchen, bis er antwortet. Einige Beispiele aus dem Neuen Testament für ausharrendes Beten, Matthäus 15. Matthäus 15, Verse 21. Und Jesus ging aus von dort und zog sich zurück in das Gebiet von Tyrus und Sidon, und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet hergekommen war, schrie und sprach, das ist Gebet, jetzt betet diese Frau. Erbarme dich meiner, Herr, Sohn David. Das ist Gebet. Meine Tochter ist schlimm besessen. Und auch hier sehen wir, sie bekennt, wer er ist. Er ist Herr, also souverän. Er ist Sohn David, also Herrscher. Und das glaubt sie, und darum wendet sie sich an ihn. Dann Vers 23, er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Kennt ihr das auch? Du betest, keine Antwort. Keine Antwort. Als ob der Herr schwiege, als ob es ihn nicht interessierte. Und seine Jünger traten herzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Solche Stimmen kommen dann auch, hör auf zu beten, bringt nichts. Hat es probiert, nichts gebracht. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Das ist ja noch einmal, wie vom Herrn eine Absage. Nein, du bekommst von mir nichts. Und solchen Eindruck haben wir manchmal auch. Nein, der Herr will uns das nicht geben. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder, sie lässt nicht locker, und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Wieder eine Antwort, die lautet, als ob der Herr ihr nichts geben wollte und nicht an ihr interessiert wäre. Sie aber sprach ein drittes Mal, sie hört nicht auf. Sie aber sprach, ja, Herr. Das ist wirklich Glaube. Sie unterwirft sich ihm, ja, Herr. Und dann hakt sie ein bei seiner Güte. Aber du bist doch ein gütiger Herr. Und deine Reichtümer sind so groß. Die reichen auch für die Heiden, auch für die armen Hunde, die wir sind. Ja, Herr. Und doch fressen die Hunde von den Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, o Frau, dein Glaube ist groß. Das war ein Beweis ihres Glaubens. Das war nicht Frechheit, sondern Glaube. Dein Glaube ist groß, die geschehe, wie du willst. Dann ein Beispiel aus dem Leben des Apostels Paulus. 2. Korinther 12. 2. Korinther 12, Verse 7 und 8. Und damit ich mich nicht durch das Übermaß der Offenbarungen überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, damit er mich mit Fäusten schlage. Damit ich mich nicht überhebe, für dieses flehte ich dreimal zu dem Herrn, damit er von mir abstehen möge. Dreimal hat er gebetet. Und ich bin sicher, das war nicht einfach dreimal den Satz ausgesprochen, Herr, nimm das weg von mir, Herr, nimm das weg von mir, Herr, nimm das weg von mir. Sondern ich nehme an, dass er gebetet hat, vielleicht lange gerungen hat, an einem Abend oder in einer Nacht. Und es kam noch keine Antwort. Und dann am Tag darauf wieder gerungen, gefleht, Herr, es hindert mich, Herr, es hält mich auf. Herr, erbarme dich, Herr, nimm das weg. Und immer noch keine Antwort. Und das ist jetzt wirklich Glaube. Er will eine Antwort vom Herrn. Und so betet er wieder ein drittes Mal. Und er bekommt eine Antwort. Nicht das geschieht, worum er bittet, aber er bekommt eine Antwort. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Und das, was der Herr ihm gibt, ist mehr als das, worum er gebetet hatte. Nämlich ein Bewusstsein und eine Freude an der Genugsamkeit der Gnade des Herrn. Seine Gnade genügt. Und das hat ihn so ergriffen, so erfüllt. Er wird hier wohl ein Verständnis und ein Empfinden für die Stärke, für die Größe, für die Schönheit der Gnade Gottes bekommen haben, wie er es bisher nicht gehabt hatte, sodass er sagen kann, seither rühme ich mich meiner Schwachheiten. Seither rühme ich mich auch solcher Dinge, die man sonst gar nicht gern hat, die wehtun. Ich habe Wohlgefallen an Schwachheiten, Schmähungen, Nöten, Verfolgungen. Er bekam eine Antwort. Und so behaupte ich, dass der Herr auf jedes Gebet antwortet. Wirklich. Aber wir müssen mit Glauben beten. Das heißt, den Herrn ernst nehmen. Er nimmt nämlich uns ganz ernst. Er nimmt uns ernst. Und wir nehmen ihn deshalb auch ernst. Und wir beten und dann gibt er eine Antwort. Noch ein Beispiel für beharrliches Beten, diesmal aus dem Leben des Herrn selbst. Matthäus 26. Matthäus 26, 39 bis 44. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Das zeigt uns, dass das nicht nur ein Satz war, den er sprach. Es dauerte eine Weile. Und nach einer gewissen Zeit schliefen die Jünger ein. Lukas zeigt uns, dass der Herr rang im Gebet. Also er hat mit Ernst gebetet. Wir wissen nicht, wie lange er das vor dem Vater bewegte, was hier nur in einem Satz zusammengefasst ist. Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er betet dreimal das gleiche Wort. Vers 44, er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen: So schlaft denn weiter, ruht euch aus, siehe, die Stunde ist nahe gekommen. Der Sohn des Menschen wird in die Hände von Sündern überliefert. Er betete, bis er die Antwort hatte. Ausharren. Nun, es ist gut, dass Gott uns im Gebet oft längere Zeit warten lässt. Wieso? Es erprobt den Glauben. Und das ist nur gut für uns, wenn der Glaube erprobt wird. Dass wir selber merken, ob wir wirklich Glauben haben oder nicht. Dann, es reinigt die Motive. So war es bei Hannah. Ihre Motive wurden gereinigt. Natürlich hatte sie gestochen, dass ihre Rivalin Kinder hatte und sie nicht. Und wie gerne hätte sie auch Kinder gehabt, hätte sie auch auftrumpfen können. Mein Samuel. Hübscher als deiner. Ja, das sind so die Regungen, die da sind. Oder sie wollte Kinder haben, weil es im alten Israel so war, eine Frau, die keine Kinder bekam, die galt als von Gott bestraft. So eine Schmach. Sie wollte von der Schmach freikommen. Das sind alles verständliche Motive, aber der Herr wollte Hannah lehren, dass es höhere Motive gibt. Dass es Größeres gibt, als nur Genugtuung. Und so musste sie lange, Jahr für Jahr, warten, beten, warten, beten, warten, bis sie so weit war, dass sie nur noch eins wollte, dass Gott und seine Sache und sein Werk geschehen und nichts anderes. Dass du einen Diener bekommst, alles andere ist mir jetzt nicht mehr wichtig. Du sollst einen Diener bekommen. Und als sie nur noch das wollte, bekam sie ihren Samuel und nachher noch mehr Söhne. Also wenn Gott uns längere Zeit warten lässt, dann reinigt das unsere Motive und es demütigt uns, denn wir müssen auch immer wieder, weil wir Menschen sind, weil wir Sünder sind, immer wieder vom Herrn daran erinnert werden, er ist Gott und wir haben keine Ansprüche, Gott schuldet uns nichts. Und so müssen wir lernen, dass alles Gnade Gottes ist. Gnade Gottes. Glaube und Gottes Wort. Wie wächst der Glaube? Die Jünger, die hatten ja eine Frage, eine Bitte an den Herrn. Und solche Bitten haben wir auch auf dem Herzen und haben es dem Herrn auch wiederholt gesagt. Lukas 17, Vers 5. Die Apostel sprachen zum Herrn: Mehr uns den Glauben. Und dann gibt er eine Antwort, die zunächst gar keine Antwort auf ihre Frage ist. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, werd entwurzelt und ins Meer gepflanzt, und er würde euch gehorchen. Also er sagt ihnen gewissermaßen, es braucht ganz wenig Glauben. Aber ihr habt wahrscheinlich eine andere Erwartung. Ja, mein Glaube sei ein Besitz. etwas, das ihr habt, damit ihr euch Wünsche erfüllen könnt oder vorankommt oder dass euch irgendwie besser geht. Aber das ist nicht Glaube, sondern Glaube heißt, alles vom Herrn erwarten und alles für den Herrn wollen. Und darum fügt er nachher an, dieses Gleichnis mit dem Knecht. Ihr wollt mehr glauben, ja? Das ist der Weg, auf dem euer Glaube wächst. Wer von euch, der einen Knecht hat, der pflügt und weidet, wird, wenn er vom Feld hereinkommt, zu ihm sagen, komm und lege dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite zu, was ich zu Abend essen soll, gürte dich, bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe, danach sollst du essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht, so auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Der Glaube wächst, indem wir dienen, dem Herrn dienen und seine Interessen, unsere eigenen Interessen immer mehr zurücktreten lassen. Der Glaube wächst durch Gottes Wort. Darum kann man nur ein Beter sein, wenn man ein Bibelleser ist. Und das ist eine große Hilfe, die Bibel auch besonders darauf hin zu lesen und sich all die Stellen zu notieren oder zu merken oder anzuzeichnen, die etwas über Gebet aussagen. Wir haben hier ein hervorragendes Lehrbuch über Gebet. Und ich mache das schon seit vielen Bibeln, die ich so durchlese. Und wenn sie einmal so richtig durchgearbeitet ist, besorge ich mir eine neue. Und dann geht es wieder über jungfräulichen Boden. Dann kann ich wieder andere Themen durcharbeiten. Aber Gebet, das zeichnen mir seit Jahren jeden Vers an, wo etwas über Gebet steht. Und das verwende ich dann in meinen Gebetszeiten. Dann habe ich die Psalmen offen vor mir. Und dann jeder Vers, wo etwas über Gebet steht, den habe ich mit einem roten Punkt notiert. Hier zwischen den Spalten. Rot. Auch in den Lehrbüchern, in den Mosebüchern. Und wenn man darauf achtet, in den Sprüchen, in den Propheten, da steht so viel über Gebet. Und das nährt unseren Glauben, lehrt uns auch recht zu beten. Durch Gottes Wort, aber allgemein durch das Lesen von Gottes Wort, dann ist Substanz da, die der Heilige Geist verwenden kann, um unseren Glauben zu nähren. Und manchmal kommen wir in Notsituationen. Wirklich, da ist eine solch große Not da, wo wir das Eingreifen des Herrn wirklich nötig haben. Wir hatten vor 1993 hatten wir wirklich eine schlimme Gemeindekrise und die war so schlimm, dass es aussah, als ob die Gemeinde auseinanderbrechen würde. War so schlimm. Und ich war ganz verzweifelt. Und ich wusste nicht, was tun wir jetzt? Und wir versuchten mit Gesprächen, mit Reden, je mehr man redete, desto schlimmer wurde es. Und dann wurde telefoniert und immer mehr telefoniert. Es war wirklich schlimm. Und dann an einem Morgen erinnert mich der Herr an 1. Samuel 17. Und mit einem Mal sehe ich den David vor mir. David, wie er Goliath entgegentritt und diesen Goliath fällt. Und das war genau unsere Situation. Wir waren wie gelähmt, wir konnten weder vorwärts noch rückwärts. Und als ob der Feind höhnte und sagte, ihr bringt nichts zu Wege. Und da habe ich den Herrn gebeten, Herr, du Sohn Davids, komm jetzt und wirf diesen Goliath zu Boden. Wir hatten nach am Abend ein Treffen, wo wir als Brüder zusammen saßen, und dann war wie die Atmosphäre, wie gekippt. Dann war wie der Herr da. Mit einem Mal konnte man vernünftig reden, konnte einige Dinge beschließen und es war Ruhe. Wirklich. Und so verwendet der Herr Gottes Wort, um in uns Glauben zu wecken, manchmal für ganz bestimmte Nöte. Und daher ist es so wichtig, dass wir uns mit Gottes Wort anfüllen. Der Geist Gottes verwendet Gottes Wort. Der Geist Gottes wirkt nicht im luftleeren Raum oder im hohlen Kopf. Denken zwar manche, aber das ist nicht so. Sondern wir müssen unseren Sinn anfüllen mit Gottes Wort. Steht übrigens im Zusammenhang mit dem neuen Bund, dass Gott sein Wort den Erlösten in ihren Sinn schreibt, in den Verstand. Und das Wort Gottes kommt nur über Lesen in den Verstand und über Nachdenken in den Verstand. Natürlich auch ins Herz, aber auch in den Verstand. Der Glaube wächst durch Selbstverleugnung, denn wir können nicht glauben, wenn wir unsere eigene Ehre suchen. Das hat der Herr seinen Zeitgenossen gesagt. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die Gottes allein ist, nicht sucht? Johannes 5, 44. Also der Glaube wächst durch Selbstverleugnung. Glauben und empfangen. Zum Schluss will ich noch auf einen Vers eingehen, vielleicht noch 5 Minuten diesen Vers verbringen. Und dann schließen wir. Wir schlagen wieder auf Markus 11, Vers 24. Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Tatsächlich. Nicht glaubt, dass ihr es empfangen werdet, sondern dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Nun, was meint hier der Herr? Der Herr meint, dass wir, während wir für Sachen beten, wenn wir ihm vertrauen, Gott vertrauen, wie er zuerst sagt, seinen Verheißungen vertrauen, dass er uns dann die Gewissheit gibt, dass er die Sache tut, um die wir bitten, dann haben wir sie schon empfangen. Auch wenn es noch nicht sichtbar geworden ist. Und jetzt ein Beispiel aus dem Leben dieses Lisu-Missionars Jim Fraser. So betete Jim Fraser Jahre hindurch um Hunderte von Lisu-Familien für Gott. Dann aber schien Gott ihm zu sagen, du hast lange genug gebetet, wann willst du glauben, dass dein Gebet erhört ist? Jim Fraser hatte über dem jahrelangen Umgang mit Gott ausharren gelernt. Sein inneres Ohr hatte sich geübt und geschärft. So wuchs sein Gemerk für Gott und für die Stunden, in denen Gott den Beter empfangen und handeln heißt. Er schrieb immer wieder Briefe in seine Heimat, er war Junggeselle, so schrieb er Briefe in die Heimat, wie es immer ging, worum er betete. Und er schrieb eben in die Heimat im vollen Bewusstsein dessen, was ich tat und was es mich kosten würde, betete ich gewiss der buchstäblichen Erhörung. Ich bat Gott um Hunderte von Lisu-Familien. In der friedvollen, ruhigen Gewissheit des Erhörtseins erhob ich mich. Man fragt ihn einmal, warum er nicht um Tausende von Familien gebetet habe. Seine Antwort hieß, Gott gab mir dafür keinen Glauben. Ja, wir sollen nur das beten, wofür wir auch Glauben haben. Wenn du nicht den Glauben hast, dass dein ganzes Städtchen sich bekehrt, dann bete nicht für das ganze Städtchen. Hast aber den Glauben dafür, dass Gott den Nachbarn retten will und kann, dann bete für den Nachbarn, bis du Glauben hast, dass Gott ihn rettet. Und dann hast du es empfangen und dann wird er sich bekehren. Jetzt, wird passieren. Er gibt dir die Gewissheit, dann hast du es schon empfangen und dann wird er sich bekehren. Noch einige Sätze zu Jim Fraser, der eben unter diesen Lisu, das waren Dämonenanbetern, arbeitete. Das Jahr 1923 ging zu Ende. 129 Familien, das sind etwa 600 Menschen, waren Christen geworden. Seinen Gebetsfreunden schrieb Jim Fraser, vielleicht sagt mancher, dein Gebet ist endlich erhört worden. Nein, es war damals, am 12. Januar 1915 erhört worden. Ich war schon damals der Erhörung gewiss, nur die sichtbare Erfüllung kommt jetzt. Und das ist häufig so, dass Gott uns die Gewissheit gibt, aber er gibt uns die Sache noch nicht alsbald in die Hand. Und jetzt ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich war noch nicht lange gläubig, ein halbes Jahr, aber seit ich Heilsgewissheit hatte, ja gläubig war ich schon, weiß nicht, vielleicht 2 Jahre schon, aber Heilsgewissheit hatte ich erst seit einem halben Jahr. Ich betete beständig für gewisse Freunde, auch für meine Familienangehörigen, auch für meinen Vater. Und dann, an einem Morgen, kann mich sehr gut erinnern, ich war in Bangladesch. Einen Morgen, während ich für meinen Vater bete, dann hatte ich wie das Gefühl, Gott hat es erhört. Aber irgendwie, ich wusste nicht, ja, ist das nur ein Gefühl, eine Einbildung? Aber das war so mein Eindruck, mein Gefühl. Dann habe ich nachher Bibel weitergelesen und ich kam an 4. Mose, Kapitel 23. Und dann las ich in diesem Kapitel folgende Verse. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch ein Menschensohn, dass er bereue. Sollte er sprechen und es nicht tun, reden und es nicht aufrechterhalten. Und das war Gottes Wort für mich. Und dann wusste ich, mein Vater ist gerettet. Das war im Sommer 1973. Er ist inzwischen 86 Jahre alt. Er hat sich noch nicht bekehrt. Ich habe all die Jahre für ihn gebetet, seit ich verheiratet bin, mit meiner Frau zusammen gebetet. Und jetzt, seit letzten Herbst, kann ich jederzeit mit ihm und mit seiner Frau, nachdem meine Mutter gestorben ist, hat er wieder geheiratet, also mit ihm und mit seiner Frau, Bibel lesen. Und er ist dabei. Und er will das hören. Und wir merken, wie die Hand des Herrn auf ihm ist. Und jetzt ist der Herr daran, das auch sichtbar werden zu lassen, was er mir damals gab. Nach 30 Jahren. Und so beten wir oft lange und der Herr gibt uns Zusagen, aber wir warten, bis die Zusage sich erfüllt. Man muss nicht immer so lange warten. Manchmal gibt uns der Herr viel schneller, warum wir beten. Ein Jahr später kam ich dann in die Schweiz wieder und ich hatte die ganze Zeit für einen Freund gebetet, der heißt Jacques, ein oder andere kennt ihn, immer noch in Arbon. Aber er hatte kein Interesse an der Sache, zunächst. Und nachher hat es also, konnte man ein bisschen mit ihm darüber reden, aber es ging irgendwie nicht vorwärts. Und dann war ich für einige Wochen in diesem Sommer 74 in meiner alten Heimat, in meinem Geburtsland Finnland. Dann las ich dort, während ich dort war, eine Biografie über Georg Müller. Und das machte mir zum ersten Mal so richtig bewusst, dass Gott will, dass wir ihn beim Wort nehmen. Wirklich ein Wort nehmen. Und dass es Gott ehrt. Und mit dieser Überzeugung begann ich für meinen Freund Jacques zu beten. Dann habe ich ihm dieses Wort, dem Herrn dieses Wort vorgelesen. Herr, hier steht's. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Herr, Jacques gehört auch zu diesen. Du willst ihn retten. Herr, rette ihn. Und ich war entschlossen, nicht aufzuhören, bis der Herr antwortet. Ich habe nicht sehr lange gebetet, vielleicht eine Viertelstunde, ich weiß es nicht mehr. Aber mit einem Mal hatte ich eine solche Gewissheit, Jacques ist gerettet. Dann habe ich von da an nur noch gedankt, nicht mehr gebetet. Wirklich, nur noch gedankt, jeden Tag gedankt, Herr, danke, dass du den Jacques gerettet hast. Und dann kam ich zurück, nach diesen drei, vier Wochen Finnland, und dann ruft ein Gläubiger, ein Bruder mich an und sagt, du, weißt du, was passiert ist? Der Jacques hat sich bekehrt. Ja, ich weiß es. Ja, woher weißt du es denn? Wirklich? Und das habe ich nachher auch bei anderen erlebt, einer Schwester, die jetzt bei uns in der Gemeinde ist. Der Herr kann das auch geben. Aber wir können es nicht erzwingen. Wir können es nicht erzwingen, dass der Herr uns solche Antworten gibt, aber er gibt durch seinen Geist manchmal ganz konkrete Gewissheit über Dinge, die wir erbitten, von ihm erbitten. Einmal, da ging es um eine andere Gemeinde, nicht unsere Gemeinde. Und diese Gemeinde, die begann langsam sich zu verändern und eine Richtung einzuschlagen, wirklich eine extreme Richtung. Und viele hatten da mit den Ältesten gesprochen und sich um sie bemüht und es nützte alles nichts. Es wurde scheinbar immer schlimmer. Und an einem Vormittag, ich war zu einem Dienst unterwegs in Deutschland, hatte ich eine solche Last für diese Gemeinde. Und ich konnte nicht aufhören, für sie zu beten, habe zum Herrn gefleht, gerufen. Und während ich bete, mit einem Mal sagt mir der Herr, die Sache ist in meiner Hand, kannst du ruhig sein. Und es dauerte wenige Wochen. Und dann kam diese Gemeinde wieder auf Kurs. Manchmal gibt uns der Herr einfach so die Gewissheit, auch in solchen Dingen. Aber das Problem ist, dass wir dem Herrn eigentlich gar nicht vertrauen, was er hier sagt. Glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Wir nehmen den Herrn nicht ernst genug. Und darum erleben wir das so selten, was eigentlich viel normaler sein müsste. In unserem Umgang mit dem Herrn. In unseren Bitten und empfangen. Ja, wie kann ich ein Beter werden? Diese Frage haben wir ja sicher alle Und ich will dazu nur eines sagen und alles Weitere, das wird sich dann daraus ergeben. Die Jünger, die hatten den Herrn über Beten lehren gehört und dann hatten sie den Herrn beten gesehen und das weckt in ihnen den Wunsch, den sie dann dem Herrn sagten. Das steht in Lukas 11, Vers 1. Lukas 11, Vers 1. Und es geschah, als er an einem gewissen Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Der Herr will das. Er will es wirklich. Er will noch viel mehr als du und ich, dass wir es lernen zu beten. Und wenn wir das vom Herrn mit Glauben erbitten, Herr, ich meine es wirklich, wenn du das in der Kammer, in der Stille, der Gegenwart des Herrn, vom Herrn erbetest, Herr, lehre mich beten. Er wird anfangen, es zu tun. Er wird anfangen, dich zu lehren. Dann wirst du wachsende Freude daran bekommen. Und die Zeiten des Gebets geradezu suchen und dich darauf freuen, auf Zeiten, wo du in seiner Gegenwart sein darfst. Wir haben nie ausgelernt, wir lernen immer dazu. Aber irgendwann einmal beginnt es ernst mit dieser Schule. Und ich wünsche mir, dass viele von uns anfangen, damit wirklich ernst zu machen und den Herrn von Herzen ernsthaft bitten: Herr, lehre mich beten.